Yves, Elia, wird es jeder Gesellschaft ein Unten und ein Oben geben?
Wow, ich tue mich extrem schwer mit der Frage. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass es auch selbst unter ökonomischer Gleichheit und auch in einem vollkommen egalitären System sich Gesellschaften würden hierarchisch gliedern. Ich finde aber dann die interessante Frage eigentlich mehr, wer oder was bestimmt, wer oben ist und welche Auswirkungen hat das auf die, die unten sind. Also führt das immer automatisch zur Ausbeutung, also eigentlich die Frage nach dem Nullsummenspiel.
Ich glaube auch, dass es nie eine vollkommen egalitäre Gesellschaft wird geben. Aber die grosse Frage ist, wie ungleich ist eine Gesellschaft? Und da glaube ich, dass es doch selbst im 20. Jahrhundert extreme Unterschiede gibt. Also mit der Nachkriegszeit, wo man eine viel egalitärere Gesellschaft hatte, als später, ab den 90er Jahren nennen. Und ich glaube, das ist hier die wesentliche Frage.
Wie entstehen die Eliten? Also das unten und oben, wo mit Geld zusammenhängt, aber auch mit ganz vielen anderen Arten von Kapital, mit Bildung, Status, Ansehen. Wird es so Eliten immer geben? Sind das Klassen? Und ist das denn eigentlich sozial ungerecht? Über das reden wir in dieser neuen Folge von «Gute Frage», einem Podcast von der Republik. Wir, das sind der Republik-Reporter Elia Blühle, der Yves Wegelin, Wirtschaftsjournalist bei der Republik, und ich bin Angelika Hardiger. Und Elia, Yves, die Folge ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, ein Experiment, ein kleines Experiment. Wir probieren etwas aus, wir haben zusammen ein Buch gelesen oder jeder von uns hat es gelesen. Es ist also ein kleiner Lesekreis, was schon recht ins Thema führt. Lesekreis, ist das etwas, kennen ja viele Leute, die in einem Lesekreis sind?
Ich bin selber in einem Lesekreis seit über 10 Jahren. Sind in dieser Zeit auch sehr gute Freundinnen und Freunde von mir geworden. Wir treffen das alle 2 Monate und besprechen das Buch. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, ich kenne tatsächlich ein paar Lesekreise. Ich war immer wieder in Lesekreise gewesen, aber ich weiß natürlich, auf was du raus willst. Also das quasi zu signalisieren, dass man in einem Lesekreis ist und sehr gescheite Bücher liest, dass das auch wieder gebraucht werden kann, um sich einen gewissen Status zu geben.
Ob das Buch, das wir gelesen haben, gescheit ist oder nicht, das diskutieren wir jetzt. Das Buch heisst «Klasse – Die Entstehung von unten und oben» und geschrieben hat es ein Philosoph, der Hanno Sauer. Wir müssen, glaube ich, zuerst einmal so kurz ein paar Grundlagen sammeln. Wer ist der Hanno Sauer?
Ja, der Hanno Sauer ist ein Philosoph aus Deutschland. Er lehrt Ethik an der Universität Utrecht. Er hat Jahrgang 1983, also ist noch relativ jung für einen Philosophieprofessor. Und er entpuppt sich gerade als neuer Star von der öffentlichen Philosophie. Das hat zumindest Sternstunde Philosophie vom SRF gesagt. Und man kann, glaube ich, auch sagen, und tritt da damit dem Hanno Sauer nicht zu nahe. Er würde das wahrscheinlich auch von sich selber so sagen.
Ja.
Wie sieht der Hanno Sauer aus? Man muss sich ihn so ein bisschen vorstellen vom Aussehen, wie so ein typischer Zürcher Seefeldarchitekt. Er trägt so legere Hemd, wo er die Ärmel aufgekrempelt hat. Am Handgelenk eine schlichte Uhr, so eine Retro-Hornbrille. Auf Fotos sieht man manchmal auch seine Wohnung. Die sieht so ein bisschen aus wie so einem teuren Interior-Design-Katalog. Seine beiden Eltern haben beide auch promoviert. In seinem Buch schreibt er auch, dass er auch als Kind schon mal 4 Luxushotels verbracht hat, wo man über Kafka geredet hat. Er hat bisher 2 Bücher geschrieben, die beide für grosses Aufsehen gesorgt haben. Das eine war «Moral, die Erfindung von Gut und Böse» und dann letztes Jahr «Klasse, die Entstehung von oben und unten», wo er in 2 kurzen Sätzen zusammengefasst behauptet, sozialer Status sei die dominante Klassifizierungskategorie von unserer Gegenwart und erkläre deshalb auch Phänomene wie zum Beispiel den Rechtsruck, den wir in vielen Gesellschaften erleben. Und gleichzeitig sagt er auch, wir werden die statusbedingten Klassenunterschiede nie können überwinden und müssen einfach lernen, mit ihnen zu leben.
Genau, also Status ist so ein ganz wichtiges Wort in diesem Buch. So die Stellung, die man hat in der Gesellschaft, zum Beispiel durch so Sachen wie welchen Beruf hat man, hat den Beruf, den man ausübt, Ansehen, Prestige oder nicht. Und es gibt, glaube ich, im Buch so einen wichtigen Vordenker oder eine Figur, wichtige, die früher schon so gewisse Grundlagen geleitet hat. Und das ist der Pierre Bourdieu, französischer Philosoph, gestorben, ich glaube, irgendwie so um 2000. Yves, kannst du so
schnell ein bisschen Bourdieu kleine Lecture machen.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass der Bourdieu in seinem Buch sehr oft vorkommt. Ich glaube nicht wirklich, dass er ihm folgt, aber auf das kommen wir dann vielleicht näher zurück. Also Bourdieu war ein französischer Soziologe, der aus dem Marxismus ist gekommen, 1930 auf die Welt gekommen. Wo einen sehr grossen Einfluss hatte mit einem Buch, «Die feinen Unterschiede», wo 1979 herausgekommen ist. Und was er gemacht hat, ist eigentlich so ein bisschen die Klassenanalyse, also die klassisch linke Klassenanalyse, die von Marx ist gekommen, also wo er gesagt, ja, es gibt zwei Klassen, die Produktionsmittel verfügen und die ihre Arbeit verkaufen. Dass er das aufnimmt, aber dann natürlich viel komplexer nachher zu thematisieren. Und er sagt eigentlich, wie es gibt nicht nur ökonomisches Kapital, was bei Marx eben sehr stark ist gewesen, oder bei anderen marxistischen Vordenkern, sondern es gibt das ökonomische Kapital, das beim Bourdieu immer noch sehr, sehr wichtig ist, aber es gibt eben auch andere Kapitalformen. Das eine ist das kulturelle Kapital, also das, wo ich mir habe angeeignet an kulturelles Wissen über die Welt, über Kunst, über Musik und so weiter und so fort. Was ich auch zum Beispiel für Titel habe erworben an der Universität oder was ich daheim für eine grosse Bücherwand habe. Und neben dem ökonomischen und neben dem kulturellen Kapital gibt es noch das soziale Kapital. Das ist das, was man klassischerweise, sage ich jetzt mal in den 60er Jahren, in der Schweiz in der Armee hat gefunden. Also dort, wo sich die Männer... Männer eigentlich ihre Beziehungsnetze aufbauen, die sie dann bis in die UBS oder...
Gibt es auch heute noch.
Gibt es auch heute noch.
Es hat in der Armee.
Ja, genau. Also das soziale Kapital ist ohne Form. Aus diesen drei Kapitalformen, die der Bourdieu sagt, ja, die kann man gegeneinander, also die kann man transformieren. Man kann ökonomisches Kapital zum Beispiel in Bildungskapital umwandeln. Indem, dass man sich eben zum Beispiel eine teure Uni leisten kann. Also, die Kapitalformen können gegeneinander austauscht werden. Und das zusammen gibt quasi wie den Status in der Klasse, den man hat in der Gesellschaft. Und vielleicht der letzte Begriff, du hast das im Vorgespräch auch noch erwähnt, der Habitus. Das ist das, was der Bourdieu sagt. Das ist das Verhalten der Menschen, wie sie reden, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben. Das, was wir sehr schnell als Klasse erkennen. Also, wir treffen jemanden und wissen relativ schnell, wo man die Person schubladen kann. Und der Habitus ergibt sich eben quasi aus dem Zusammenspiel von diesen drei Kapitalformen, die er nachher dort hat aufdröselt. Genau.
Was du sagst, dass wir jemanden treffen und sehr schnell eine Person können lesen können, wohin dass man sie tun müssen, das sagt ja der Hanno Sauer auch. Er entwickelt dann so eine Theorie von den sozialen Signalen. Er sagt, es gibt die Signale, die senden wir permanent. Und wir sind in dem Sinn eigentlich in einem permanenten Kampf oder Wettbewerb untereinander um Status. Also Status ist die Währung, die hauptsächlich zählt in seiner Analyse. Vielleicht ganz vereinfacht, der Klassenkampf ist eigentlich permanenter Statuswettbewerb. So entsteht eine Hierarchie, so entstehen Klassen. Indem wir uns permanent voneinander abgrenzen, gibt es ein Unten und ein Oben. Und ein Beispiel dafür lassen wir jetzt.
Lösungen haben, die Lösungen suchen. That's sad, oder? Ich will das nicht auf Englisch sagen, wir reden zu viel Englisch in dem Podcast, oh mein Gott.
Du hast viel Englisch.
Ja, das stimmt. Du hast vorher auch Window of Opportunity gesagt.
Ja gut, das ist ein politikwissenschaftlicher Bereich. Ja.
Okay.
Was ist da passiert?
Du hast mich kritisiert an erster Stelle, würde ich ja, sagen. Obwohl du nicht in der Position gewesen bist dafür. Nein, das ist ja interessant. Es sind, glaube ich, zwei Sachen passiert. Also, einerseits sind wir automatisch davon ausgegangen, beziehungsweise du, Angelika, um klar zu benennen, wer das gemacht hat, bist davon ausgegangen, dass Window of Opportunity ein Begriff ist, den man nicht erklären muss. Also dass das, was die Hörerinnen und Hörer automatisch verstehen, ein politikwissenschaftlicher Begriff. Ich weiss jetzt nicht, ich glaube, viele Menschen in meinem persönlichen Umfeld wissen nicht, was das Window of Opportunity ist. Und das andere, was ja schon auch passiert ist, ich habe zum Beispiel festgestellt, wow, ich rede so viel Englisch. Ich habe so viel Englisch in mein Vokabular eingebaut. Ein Teil ist, ich bin in dieser Generation aufgewachsen, wo es einfach ein Teil von der Jugendsprache wurde, ist, englische Begriffe einzubauen. Und gleichzeitig ist das schon auch eine Form von Distinktion. Also wenn ich in dieser Region, wo ich aufgewachsen bin, auf dem Land, Kanton Aargau, hinterste Krachen, die Leute schauen sich schräg an, wenn du so reden würdest, wie ich in Zürich rede.
Aber wieso haben wir es gemacht in dem Podcast? Also Distinktion finde ich schon, also das ist eine Abgrenzung auch gegen unten, oder? Also indem wir so einen Begriff benutzen, und das macht uns nicht sympathischer, ich weiß, aber wir zeigen, hey, eigentlich machen wir ja da das, was Leute im Leben alle auch machen, nämlich miteinander reden. Aber wir haben halt einen Podcast. Wir kennen halt so Wörter wie Window of Opportunity. Das war eigentlich hochgradig arrogant gewesen.
Ich würde das jetzt nicht so krass formulieren, wie du das gerade machst. Wir haben das ja nicht intentional gemacht. Also ich würde dir jetzt nicht vorwerfen, Angelika, dass du den Begriff Window of Opportunity gebraucht hast, so wie ich dich kenne, um zu sagen, wow, ich bin fast so klug. Und ich rede auch nicht Englisch, weil ich damit will zeigen, dass ich die Sprache beherrsche.
Aber es ist Habitus. Es ist,
es ist mega Habitus. Oder? Ich zeige natürlich damit, ich gehöre einer bestimmten Gruppe von Menschen an. Und wenn du so Begriffe wie Window of Opportunity brauchst und dir vielleicht auch gar nicht Mühe machst, das überhaupt zu erklären, signalisierst du damit etwas, was du vielleicht auch gar nicht unbedingt intentional machst, sondern du zeigst, hey, der Diskurs wendet sich an eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und was kann passieren, ist, dass dann andere Leute, die das vielleicht nicht verstehen, sagen, okay, da bin ich da nicht mit gemeint. Und da findet eine Abgrenzung statt. Und das ist dann meistens eine Abgrenzung von unten auch, weil wir natürlich einen bestimmten Status haben. Oder wir können da in ein Mikrofon reinreden. Wir werden sogar bezahlt dafür, dass wir da stehen und über interessante Themen reden. Wir müssen nicht am Morgen um 7 Uhr aufstehen und SBB wegen putzen. Das geht mit einem Status einher.
Ich bin mit euch grundsätzlich einig. Gleichzeitig glaube ich, Begrifflichkeiten zu brauchen, ist natürlich auch extrem wichtig in der Kommunikation. Das ist gestern der Begriff von einem Zug, oder? Also, wenn ich irgendwie meiner Partnerin sage, ich nehme den 5-Zug am Abend, wenn ich jedes Mal wieder müsste sagen, ich nehme das Gefährt mit diesen 4 Rädern auf der, also,
Das ist schon nicht ganz das Gleiche.
Doch, es ist insofern das Gleiche als, oder es gibt nachher einen Komplexitätsgrad. Wenn zum Beispiel irgendwie Mikrobiologinnen untereinander reden, werden die Begrifflichkeiten brauchen, wo wir keine Chance mehr haben, die zu verstehen. Und das hat nicht nur mit dem Signalisieren zu tun, wo jetzt da der Hanno Saur in seinem Buch erwähnt. Das hat auch damit zu tun, dass in diesen Begriffen eine ganze Theorie drin ist und man die nicht jedes Mal wieder rezipieren muss. Wenn man so einen Begriff braucht, kann das einerseits zur Kommunikation sein, andererseits kann das genau auch für so Statuswettbewerbe missbraucht werden. Und noch ein letzter Gedanke, also von dem her bin ich grundsätzlich mit euch einverstanden, aber noch ein letzter Gedanke, oder? Du hast gesagt, Elia, du sagst das nicht für einen Statuswettbewerb. Gleichzeitig wissen wir ja nicht immer, wieso dass wir etwas sagen. Also das ist eben die Idee von Bourdieu, dass das in unserem Habitus drin ist. Also es ist nicht... Dort wäre vielleicht der Hanno Saur nicht ganz einverstanden. Für ihn ist es immer sehr intentional, was man sagt. Also er sagt, wir machen die Wettbewerbe. Wahrscheinlich würde
das glaube ich nicht. Ja. Er sagt, es ist, also er leitet eigentlich da und er bringt Experimente, die zeigen, es ist wirklich sehr intuitiv. Eigentlich.
Ja,
man lernt
ja
das ganz früh.
Ja. Als ich das Buch gelesen habe, er schwankt ein bisschen dazwischen. Ich glaube schon, dass er die Intention, also die Absicht, einen Statuswettbewerb zu führen, wahrscheinlich höher gewichtet jetzt als ein Bürger. Aber gut, das ist jetzt
Peanuts. Wie ist denn bei dir, Angelika, wenn du die Situation jetzt noch einmal im Nachhinein reflektierst? Window of Opportunity, damit wir es noch einmal gesagt haben.
Einfach, um noch ein bisschen drauf
herumzugehen. Noch ein bisschen mehr die Wunde reinzustochern. Ja. Wieso hast du den Begriff genau gebraucht?
Also, weil ich in diesem Begriff gedacht habe, das schon. Aber ich habe ja auch... allerdings nur im Nebenfach Politikwissenschaften studiert. Also ich kenne den Begriff und es ist der Begriff, wo mir im Denken in den Sinn kommt, um das bezeichnen, was ich dann wollte bezeichnen. Aber ich glaube gleichzeitig, also nein, ich habe das nicht intentional gemacht, trotzdem ist es Teil von meinem Habitus. Mhm. Also ich hätte das nicht gesagt und Habitus im Sinn von, ich habe das dann an dem Ort benutze ich das, wenn ich in einem anderen Umfeld bin, wenn ich daheim bin, ich wohne nicht in der Stadt, eher auf dem Land, würde ich nie Window of Opportunity sagen. Natürlich nicht.
Wenn du den Begriff jetzt einem Kind müsstest erklären, wie würdest du das Window of Opportunity, was würdest du denn sagen?
Es ist eigentlich, also es ist ein Begriff aus der Politikwissenschaften, wo sagt, man hat ein Anliegen, wo man möchte politisch durchbringen und dann gibt es manchmal so ganz bestimmte Konstellationen, wo es wo das ermöglicht, also wie ein Möglichkeitsfenster, das aufgeht und dann muss man dort in das Fenster rein und kann sein Anliegen durchsetzen.
Das, was du vorher beschrieben hast, ist auch noch interessant und ich glaube, da würde Hanno Saur dann würde er auch zustimmen. Etwas, wo Status ja auch mit sich bringt, oder mit Bourdieu gesprochen, sozial oder kulturelles Kapital, ist ja zum Beispiel auch die Fähigkeit, können zu switchen. Also zum Beispiel im einen Kontext auf eine ganz bestimmte Art können zu reden und im anderen wiederum auch mit einer Sprache, wo dort nachkommt. Und ich finde, ein extrem interessantes Beispiel finde ich zum Beispiel Martulo Blocher, Tochter von Christoph Blocher, wo wahrscheinlich das grösste Nepo-Baby von der Schweiz ist.
Also Nepo-Baby ist auch so ein Begriff.
Ist auch so ein Begriff. Von, also sie ist mit sehr viel Geld, sozialem und kulturellem Kapital aufgewachsen. Das ist ihre Wiege gelegt worden. Und da gibt es ja den legendären Clip von ihr, wo sie die Them Thinking Steps vorträgt in einem Dokumentarfilm. Und sie tönt jetzt ein bisschen wie so eine Grossmutter nach 4 Mikro-Club-Schulkurs, wenn sie in London einen Tee bestellt.
Can you tell me the 7 thinking steps? First. 7 thinking steps. You can tell me. Das zeigen, oder was?
Was ich interessant finde bei der Martulo Blocher ist, dass sie in dem Moment nicht der Klasse muss entsprechen, wo sie eigentlich entspricht. Also extrem viel ökonomisches Kapital kann in einem sehr ungeschliffenen Englischen reden und ihr wird das wie zugestanden. Sie darf das wie, und ich glaube, es macht sie bei sehr vielen Leuten auch sehr sympathisch und man kann sich mit ihr identifizieren. Also ich habe das interessant gefunden, zum Beispiel bei ihr haben sich dann sehr viele Journalistinnen und Journalisten haben sich extrem lustig gemacht über ihr Englisch. Ich habe das Gefühl, bei Leuten, die eben nicht mit dieser Sprache aufgewachsen sind, sie zum Beispiel nicht in der Schule gelernt haben, für die ist das eine Offenbarung gewesen. Aha, okay, jemand mit so viel Geld redet wie ich. Ich also, glaube auch, das wird mega unterschätzt beim Donald Trump.
Man erkennt sich, man hat sich so schnell in ihrer wiedererkennt im Sinn von, sie ist zwar sehr viel reicher wie ich und sie ist Chefin.
Genau.
Aber auch sie redet nicht perfekt Englisch.
Genau, ja. Was ich eigentlich will sagen, die Signale, oder was ich interessant finde an Bourdieu oder auch beim Hanno Sauer, ist, die Signale müssen nicht immer nur einhergehen unbedingt mit der ökonomischen Klasse, wo man drinnen steckt. Und manchmal kann es zum Beispiel auch von grossem Vorteil sein, wenn man Signale aussendet, die vielleicht nicht unbedingt dem Status entspricht, den man ökonomisch hat.
Also weil man sich kann leisten, genau, aber auch was auch das ist Abgrenzung.
Genau,
ja.
Auch weil es wiederum ein Privileg ist, so können zu reden wie Donald Trump. Vielen Leuten würde das nicht zugestanden, ihm schon. Das finde ich noch interessant in diesem Zusammenhang.
Das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass der Hanno Sauer sich sehr weit vom Bourdieu verabschiedet. Also beim Hanno Sauer ist ja eigentlich die Klasse wird so bildet, dass Individuen zusammenkommen und gegenseitig mit diesen Signalen quasi ihre Klassenposition aushandeln. Also, es ist eine Vorstellung von sehr individuellen, Aushandeln von Klasse. Und ich glaube, eben, das Beispiel von Martulo Blocher zeigt eben auch, dass, und dort wäre der Bourdieu viel stärker drauf, dass die Ökonomie, also dass die Struktur, weitestens in der Kapitalismus, halt sehr stark definiert, in welcher Klasse das man ist. Und so denkt ja die Soziologie seit Marx, oder? Also wir wissen auch aus Umfragen, dass zum Beispiel Handwerker auf dem Land tendenziell konservativer werden wählen als Verwaltungsangestellte in der Stadt. Wir wissen, dass Unternehmer...
Die Frage ist, wieso, oder?
Ja, die Frage ist, wieso. Aber ich will sagen, man darf nicht so weit gehen, sondern das, was der Sauer in seinem Buch auch kritisiert, dass man so einen Ökonomismus propagiert, wo man sagt, ja, es gibt einfach die Wirtschaft und die tut Klassen quasi wie von sich aus bilden. So. Sondern die Klassen, die haben auch, wie soll ich sagen, die haben auf der ideellen Ebene die haben eine gewisse Eigenlogik. Also wenn ich ein Handwerker bin, bin ich nicht, weil ich Handwerker bin, automatisch in einer gewissen Klasse, sondern es gibt eben eine Statushierarchie, die man aushandelt mit Signal.
Aber inwiefern ist das jetzt, also das ist ja seine These, oder? Er sagt ja, wie das individuelle Spiel, das führt nachher zu dieser Struktur. Also ich verstehe es so, das Summen von dem Signal, das ist Habitus und das ist auch Klasse.
Ja, aber der Punkt ist, also ein Beispiel. Der Hanno Sauer sagt an irgendeiner Stelle im SRF-Podcast Sternstunde Philosophie, dass zum Beispiel, wo die Leute gehen wohnen, dass das eine individuelle Wahl ist, dass es ein Spiel ist von Individuen. So. Und später in seinem Buch sagt er auch, ja, wie will man das verhindern, dass jemand eine Villa am See geht bauen. Das kann man nicht regeln. Aber dann frage ich mich, wir haben ein Parlament und eine Regierung, die seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, Gesetze verabschiedet, jede Woche Steuergesetze. Es geht um wer wo darf bauen, wer wie viel darf vererben. Also unser ganzes Wirtschaftssystem, unser ganzes politisches System ist nicht nur entstanden durch lockere individuelle Aushandlung zwischen Individuen, sondern es sind natürlich am Schluss Individuen, die wiederum Strukturen im Parlament und so weiter festlegen, in ganz vielen Gesetzen. Und ich glaube, das ist am Schluss vom Tag beim Hanno Sauer, kommt das nicht mehr wirklich vor. Und das zeigt sich eben genau in dem nur noch letzten Punkt, dass er sagt, wir können das gar nicht ändern. Dass gewisse Leute eine Villa am See werden kaufen, das kann man nicht ändern.
Ich glaube, es geht ihm fast weniger an die Villa am See. Und ich glaube, was du jetzt machst, nämlich zurück auf die ökonomischen Faktoren kommen, würde er sagen, das ist sehr klassisch, weil der Yves Wegelin ist Teil von der kulturellen Elite. Und er redet jetzt über ökonomische, über Geld, weil er auch nicht so gern, ich zitiere jetzt Hanno Sauer, weil er nicht so gern über das redet, was er wirklich viel hat, nämlich Ansehen, Bildung, Prestige. Wir lassen schnell einen Ausschnitt. Du kannst nachher reagieren.
Es gibt ja auch zum Beispiel viele professionelle Philosophen, also Universitätsphilosophen, die über Gerechtigkeit nachdenken und die sagen, wir müssen umverteilen und wir brauchen eine gleiche Gesellschaft oder bestimmte Formen des Reichtums sollte es gar nicht geben. Zum Beispiel keine Milliardäre oder nicht mal Multimillionäre sollte es eigentlich geben. Aber man könnte mal die Philosophieprofession mal fragen, okay, sollen wir die Prestige-Rankings von Zeitschriften, in denen ihr publiziert habt, abschaffen? Und dann könnte man ja mal hören, ob die Leute, die in den prestigeträchtigsten Zeitschriften publiziert haben, sagen, ja, das wollen wir nicht, weil davon profitiere ich ja.
Gut, also als PS, wir können natürlich sagen, wir können ihm genau das Gleiche vorwerfen, dass er als wohlhabender Mensch nicht sehr gerne über Verteilung von Reichtum
redet. Er ist ja Philosophieprofessor, er nennt sich ja da.
Ja.
Also nee. Er sagt, wir Philosophieprofessoren sind quasi vor allem viel Prestige. Sie könnten aber viel einen besseren Job machen, wenn sie jetzt nicht Philosophieprofessoren wären. Sie würden mehr verdienen.
Ja, oder der Punkt ist, es ist nicht das eine oder das andere. Also es ist nicht entweder Wirtschaftsstruktur oder individuelles Verhalten. Das ist ja genau das, was der Bourdieu hat versucht. Er hat eigentlich quasi gesagt, hey, der Ökonomismus, eben das, was der Marx hat gemacht, wo man sagt, ja, es ist einfach der Kapitalismus, der alles erklärt. Das ist falsch. Der Bourdieu hat ja sehr stark auf die ganze Symbolik, wo man quasi in sich eingeschrieben hat, auf seine ganze Forschung hat sich um das gedreht. Aber er hat nicht die ganze Struktur von der Gesellschaft, eben unser Wirtschaftssystem, das aus Gesetz und so weiter gebildet wird, das hat er nicht über Bord geworfen.
Und das ich macht Hanno Sauer ja auch nicht.
Doch, das ist eben der Punkt. Lustigerweise ist das erste Kapitel ist ein Kapitel, wo er eigentlich nur sagt, dass Klasse über Signal quasi entsteht. Und später im Buch geht er zwar auf all die soziologischen Theorien, auf den Bourdieu, er sagt, es hat sehr viel mit Klasse und so weiter und so fort. Aber am Schluss vom Buch, und da kommen wir dann drauf, sagt er, man kann die Klassenunterschiede nicht verändern, weil am Schluss, und da komme ich noch einmal auf das Beispiel mit dem Haus, weil am Schluss kann man niemandem verbieten, der geht zu wohnen, wo er wohnt.
Er sagt, am Schluss ist der Statuswettbewerb so in uns drin. Wir machen das automatisch. Das kann man nicht ändern. Also vor allem quasi das Kulturelle an der Klasse, das ist unveränderbar. Er sagt, du kannst ein Grundeinkommen machen, gut, du kannst, also er ist gar nicht unbedingt dagegen. Aber all das, was die Klasse eben auch noch macht, nämlich Bildung, kulturelles Kapital, ob du deiner Tochter heute Abend vorlesest oder nicht, wenn das jemand anders nicht macht, das ist sehr schwer veränderbar. Und darum wird es immer ein Unten und Oben geben.
Nein, es geht nicht um entweder oder. Was ich ihm vorwerfe, ist, dass er implizit in seinem Buch sagt, ja, es gibt alles, ökonomische Ungleichheit und so weiter. Am Schluss ist aber alles symbolisch. Und ich glaube, es ist nicht das eine oder das andere. Was ich Hanno Sauer sehr, sehr interessant finde, ist bei dieser soziologischen Analyse, die er zeigt, wie man eben mit Kontersignalen, dass zum Beispiel ein sehr Reicher plötzlich im Trainer an eine Talkshow gehen kann, ohne irgendwie Angst müssen zu haben, dass er seinen Status verliert. Das finde ich auch sehr interessant. Und trotzdem, wenn man das ganze Buch liest, das anfängt mit seiner Theorie, die sehr individualistisch, sehr auf der individuellen Ebene anfängt, und am Schluss seine These, wo er eben sagt, man kann es nicht ändern, all das hat eben deutet darauf hin, und auch Talkshows, die man mit ihm schaut, dass er am Schluss eben sehr wohl das, was der Bourdieu mit ökonomischem Kapital hat erklärt, ein bisschen vernachlässigen. Also, auch ein bisschen zum zeigen, dass er, dass das andere auch wichtig ist. Und das würde ihm überhaupt nicht in Abrede stellen. Natürlich, das ist extrem wichtig.
Also ich glaube, wir müssen da unterbrechen. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie sehr vorausgeheilt. Wir müssen nochmal zurückkommen auf überhaupt die Aussage, die ich schon sehr interessant finde in dem Buch, dass der Hanno Sauer sagt, Status ist auch Klasse.
Ich würde in dem Punkt im Hanno Sauer zustimmen, obwohl ich eure Debatte vorher sehr gut verstanden habe. Und ich glaube, das ist der Kern, der oft kurz kommt in diesen Diskussionen. Und ich finde das aufgrund von meiner eigenen Biografie relativ interessant. Meine Eltern kommen beide aus ökonomisch gut situierten KMU-Unternehmerfamilien, keine Akademiker, aber gebildet und finanziell abgesichert. Und sie haben sich dann, und ich glaube, sie würden mir das nicht übel nehmen, wenn ich das so würde sagen, mehr oder weniger fürs finanzielle Prekariat, selbstgewählte Prekariat entschieden. Also, man hat nie wirklich viel Geld gehabt. Künstlerkarriere, es war immer eher knapp gewesen. Kleine Wohnung auf dem Land, grosse Existenzängste. Aber ich und meine Brüder haben natürlich immer ein grosses kulturelles und soziales Kapital gehabt. Also, wir sind in Musik gegangen, wir sind in Theateraufführungen gegangen. Und das habe ich nachher gemerkt, obwohl ich ökonomisch an der Uni zum Beispiel relativ knapp gsi bin, Stipendien müssen beziehen, habe ich mich mit diesen Leuten unterhalten und ich bin fähig gsi anzuknüpfen, und das hat mir in meinem Leben extrem viel geholfen, dass ich die Codes gelernt habe.
Nicht Codes, wie zum Beispiel, genau.
Wie zum Beispiel Tischmanieren. Also meine Mutter hat extrem viel Wert gelegt darauf, dass wir anständig essen. Sie hat immer gesagt, oh, es hat so genervt. Sie hat dann immer gesagt, ihr werdet mir später mal noch Danke sagen, und recht hat sie gehabt. Ich weiß zum Beispiel auch, wie man sehr korrekt einen Fisch filetiert. Mit einem Fischmesser. Das hat jetzt nicht unbedingt unserem ökonomischen Status entsprochen. Wir haben uns auch wirklich nicht jeden Tag einen Fisch leisten können. Aber ich kann das. Und ich finde, zudem gibt es ein interessantes Beispiel im Zusammenhang mit dem J.D. Vance, mit dem amerikanischen Vizepräsident. Ich weiß nicht, ob ihr sein Buch gelesen habt, Hillbilly Elegy. Das ist ja das Buch, das ihn bekannt gemacht hat, wo er eigentlich beschreibt, wie er aus der Unterklasse aufsteigt, und er hat das dann beschrieben, und im Hillbilly Elegy gibt es eine tolle Szene zu dem Thema. Da schildert er, wie er als Jurastudent an der Yale University in einer sehr formalen Tischrunde, sitzt, ganz viel Besteck vor sich hat und nicht weiss, was er mit dem soll anfangen. Nachher auf die Toilette rennt, schnell seine Freundin anruft und fragt, wie er das Besteck jetzt soll benutzen. Und jetzt ist so, J.D. Vance lügt sehr viel. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich finde das interessant, oder? Weil er im Buch wird das so dargestellt, dass, ja, das ist auch immer so ein bisschen eine Prüfung. So, kannst du in dem Rahmen bestehen? Weißt du, wie man das Besteck benutzt? Und das ist etwas, wo ich glaube, das stimmt sehr stark. Ich merke das lustig, wie es teilweise auch bei mir selber mittlerweile, dass, wenn ich in bestimmten Kreisen verkehre, wo ich nicht mehr Teil davon bin, wenn ich aufs Land gehe, da wo ich herkomme, dass ich teilweise Mühe habe, mich zu verständigen, oder dass ich nicht mehr weiss, hey, wie wirke ich eigentlich? Ich fühle mich gar nicht mehr so wohl, weil ich merke, ich gehöre da nicht wirklich dazu. Könnte ich als arrogant überkommen oder als elitär? Und was eigentlich ist tatsächlich so, weil ich einfach ganz einen Habitus angenommen habe, wo diesen Menschen fremd ist und wo sie selber wahrscheinlich auch würden sagen, hey, das ist jetzt bist du oben angekommen.
Also du bist die sogenannte Elite.
Natürlich bin ich die da oben. Ich glaube, wir drei sind alle Teil von der Elite, natürlich nicht von der ökonomischen. Ich kenne Handwerker, die mehr verdienen als wir. Ich weiss nicht, wer heute zum Beispiel Maurer oder wer auf dem Bau einen guten Job hat, verdient sehr schnell mal recht viel Geld, weil das sind gut nachgefragte Berufe. Aber die haben natürlich nie den Status, die geniessen nie den Status, den wir in dieser Gesellschaft haben.
Und da finde ich leider Hannes auch tatsächlich den Finger in der Wunde.
Das glaube ich auch. Ich glaube nicht unbedingt, dass er der Erste ist, der das sieht, aber das glaube ich auch, dass er den Finger in eine Wunde steckt. Ich bin nicht so sicher, also natürlich, wahrscheinlich von außen würde man sagen, ja, wir zählen vielleicht zu Teil von der Elite, aber man muss auch sagen, das ist in einer kleinen Bubble, also von Leuten, die sich vielleicht für Politik interessieren und so weiter, haben wir eine gewisse Stimme, weil wir die Möglichkeit haben, zu schreiben. Aber man muss auch sagen, also 99% von der Bevölkerung oder vielleicht ein bisschen weniger, für die haben wir nicht einen wahnsinnig grossen Status.
Also ich würde das bestreiten, ich glaube. Also wenn ich unterwegs bin dann und sage, ich bin Journalistin, dann sind alle sofort sehr interessiert, weil es halt einfach etwas ist, was nicht in der Rahmen ist vielleicht. Mhm.
Ja, also würde ich nicht bestreiten. Ich glaube einfach die Ausdifferenzierung von der Gesellschaft, dass wir heute viel mehr auch nicht mehr grosse Medien haben, wo die ganze Kommunikation drüber läuft und so weiter. Und so, sondern eben zum Beispiel sagen wir Spezialheftchen, also ihre Bubble, wo man sich vielleicht für Autos interessiert, haben wir nicht so wahnsinnig grossen Status. Ich glaube, die Gesellschaft hat sich so ausdifferenziert, dass heute man braucht oft so das Wort Bubble, wo vielleicht ein bisschen überstrapaziert ist, aber in gewissen Bubbles gibt es wiederum Hierarchien. So, was in den 50er Jahren noch anders war, weil wenn man ein grosser Intellektuell war, dann ist man halt einfach jeden Abend irgendwie am Fernsehen gekommen und die ganze Nation hat ihn kennt. Ein bisschen überspitzt gesagt. So. Aber grundsätzlich, finde ich schon, dass der Hanno Saal da der Finger auf einen Wundenpunkt legt. Dass ich noch etwas Liebes habe gesagt.
Also kommen wir zurück zu der Hauptfrage. Ist es denn nicht so, es wird immer und jeder Gesellschaft ein Unten und ein Oben geben?
Ich würde dem zustimmen. Was ich anders sehe als der Hanno Sauer, er sagt ja, in dem Moment, wo selbst ökonomische Gleichheit erreicht ist, wird es oben und unten immer noch geben. Dem stimme ich zu. Ich finde den Zeitpunkt von dieser Aussage bisschen schwierig. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr die Hauptfrage, die sich im Moment stellt. Die Welt verändert sich gerade sehr stark. Ungleichheiten nehmen wieder zu. Also ökonomische Ungleichheiten. Und ich glaube, in dem Zug werden auch die Statusfragen wieder mehr in den Hintergrund treten. Ich glaube, diskutieren über Status und über Statusunterschied ist zu dem Zeitpunkt extrem interessant, wo die Gesellschaft egalitärer wird. Und ich glaube, im Moment befinden wir uns wieder im Rückschritt. Existenzielle Fragen nehmen wieder stärker zu. Leute fragen sich, wie können sie ihre Miete zahlen, wie können sie ihre Krankenkasse zahlen. Und ich glaube, diese Unterschiede und diese Klassenunterschiede werden wieder mehr zum Tragen kommen. Jetzt bin ich schon fast wie ein Sozialdemokrat.
Ja, ich habe es eingangs gesagt, ich glaube auch nicht, dass es jemals eine völlig egalitäre Gesellschaft wird geben, ohne Oben und Unter. Ich glaube aber, dass die Frage nicht ein Entweder-Oder ist, wo ich das Gefühl habe, dass der Hanno Sauer die Frage ein bisschen so umformuliert, sondern es geht um eine sehr weite Spanne von Möglichkeiten. Und selbst wenn wir jetzt, sagen wir, im Kapitalismus vom 20. Jahrhundert die Geschichte anschauen, sieht man schon, dass man extrem grosse Unterschiede hat zwischen Nachkriegszeit, wo man hat versucht, die ökonomische Ungleichheit zurückzufahren, aber auch die Ungleichheit der Bildung, also mit der ganzen Bildungsoffensive, dass das ein anderes System war, als man nachher ab den 80er, 90er hat, mit dem, was wir jetzt eben in den USA sehen, mit einer Maske, wo ich wie so das Gefühl habe, das ist noch einmal eine andere Virulenz. Und ich glaube, wenn man in ganz grossen Bögen denkt, von sagen wir 1000 Jahren, kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwann eine viel egalitärere Gesellschaft wird geben als heute. Ganz abschaffen, da bin ich aber einverstanden. Das wird man nie können, ja.
Ich glaube aber, ein gutes Beispiel ist eigentlich die Republik, also unseren Arbeitgeber. Wir haben ja Einheitslohn. Also das heisst, wenn man jetzt bei uns zuständig ist für die Buchhaltung oder für die Post oder wenn man einen Podcast macht, grundsätzlich verdienen die Leute bei uns gleich viel. Also ökonomisch hat man wie eine Gleichheit hergestellt. Aber natürlich gibt es in der Republik, also das muss ich euch nicht sagen, natürlich gibt es in der Republik Leute, die mehr Ansehen haben, die Prestige haben und Leute, die das Wort mehr zählt als das von den anderen.
Ich verstanden.
Das war die neueste Folge vom Republik-Podcast «Gute Frage» mit einem Experiment. Ich muss das jetzt schnell ansprechen. Und wie haben das gefunden, unseren Leserkreis?
Ja, schwierig.
Ich würde sagen, wir schauen, was für Inputs von uns reinkommen.
Würde das Buch empfehlen zum Lesen?
Unbedingt. Ich empfehle fast jedes Buch zum Lesen.
Schau jetzt Sternstunde und Philosophie mit dem Hanno Sauer, das langt, glaube ich.
Der ist ja besonders unsympathisch, muss man sagen. Gut. Diskutiert haben der Elia Blülle, der Yves Wegelin und ich, die Angelika Hardegger. Produziert hat den Podcast der Basil Kuller. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Rückmeldungen schreibt uns gerne an audio@republik.ch oder schickt uns doch eine Sprach- oder Textnachricht an 079 507 6059.
Also, der Hanno Saurer... Scheiße.
Beim Hanno Saurer... Hanno Sauer.
Das ist ja etwas, was Hanno Sauer auch sagt in diesem Buch. Es ist echt ein Scheissname mit Ostschweizer Dialekt. Ich kann das nicht. Sauer.